Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Paul, der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Kommen Sie gut und sicher ans Ziel?
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit drei Regierungsratskandidaten, mit dem Thomas Vogel von der FDP, Martin Neukomm von den Grünen und Mario Fehr von der SP. Mit ihnen unterhalten sich im Verlauf von dieser Stunde der Roger Schawinski.
Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
You tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hard?
Mein heutiger erster Gast ist der Thomas Vogel von der FDP. Herr Vogel, danke, dass Sie gekommen sind. Wer sind Sie?
Ich bin ein 47-jähriger, glücklich verheirateter Mann mit einem aktiven Sozialleben, mit einem spannenden Beruf, vielen spannenden Nebentätigkeiten und ja, einer sehr grossen Leidenschaft für Politik.
Okay, wenn Sie sagen, glücklich verheirateter Mann, es ist mir aufgefallen, Sie haben zwei Wohnsitze.
Ja, das ist so. Das liegt daran, dass meine Frau und ich uns nicht einigen konnten, wo wir wohnen wollen. Ich wollte in meinem Wahlkreis bleiben. Meine Frau ist am See aufgewachsen und hat sich für die Schönheiten von Ephretiken nicht begeistern. Und dann haben wir halt einfach die Regelung getroffen, sie behalten ihre Wohnung, ich behalte meine. Und je nach Programm sind wir mal da. Mal
aber dort. Sie haben Kind, oder?
Wir haben kein Kind.
Sie haben kein Kind. Aber haben Sie jemanden, mit dem Sie zusammen wohnen in Ephretiken?
Also mit meiner Frau. Wir sind miteinander entweder in Ephretiken oder in Talwil. Und ich habe noch einen Freund, der als Untermieter die Wohnung in Ephretiken dauerhaft bewohnt.
Okay. Ist das ein
spezielles Modell? Das ja. Ist so, ja.
Ist da irgendetwas, wo man darüber etwas noch
wissen könnte? Nein, es ist so, dass ich halt wirklich will in meinem Wahlkreis bleiben. Dort bin ich vernetzt, dort bin ich verankert und ich bin auch als Kantonsrat gewählt für den Bezirk Pfäffik und ich möchte wissen, was in meiner Umgebung passiert.
Oder? Okay, also Sie sind Jurist, sind eigentlich das ganze Leben lang sind Sie nicht in der Privatindustrie gewesen, ja. Und die FDP ist ja die Partei, wo man sagt, der private Sektor, der nichtstaatliche Sektor ist eigentlich der wichtige, wo man muss stärken. Ist ein kleiner Gegensatz, oder?
Ja, ist ein Gegensatz. Ich wundere mich aber auch immer wieder so über die Diskussion, weil ich meine,
wieso?
Ja, als Freisinniger vertrete ich ja bestimmte Werte, die ich auch beim Staat bestens einbringen kann.
Aber mehr Freiheit, weniger Staat, bin ich alles Staat.
Ja, nein. Kostenbewusstsein, Augenmaß, Kundenfreundlichkeit, das sind Werte, die man beim Staat bestens brauchen kann.
Aber dort muss man sich nicht um die Einnahmen kümmern. In der Privatindustrie sind die Einnahmen eigentlich das Wichtigste fast. Bei Ihnen Sie müssen sich nicht darum kümmern, oder damit haben Sie die Erfahrung gar nicht gemacht, dass man für das Geld auch noch etwas leisten muss.
Ja, aber es ist so, dass man, denke ich, beim Staat besonders eben kostenbewusst sein muss, weil man im Hinterkopf natürlich permanent hat, es ist der Steuerzahler, der einen finanziert. Und da bin ich auch natürlich politisch gefärbt. Ich habe im Hinterkopf immer quasi die mögliche Anfrage im Kantonsrat, trifft es zu das? Das heisst, man muss immer alles besonders gut können rechtfertigen und entsprechend finde ich das einen Wert, der auch Freisinnigen gut beim Staat
kann. Ich habe gerade gestern Abend von einem freisinnigen Würdenträger aus dem Kanton gehört, Zürich hat einfach zu viel Geld. Die Stadt und der Kanton. Und man weiss gar nicht, wie man das Geld alles kann ausgeben oder muss ausgeben, wie es fließt, gerade in den letzten Jahren, wie aus einem Füllhorn.
Ja gut, also Gott sei Dank ist es so, dass die Steuereinnahmen ja jedes Jahr kontinuierlich zunehmen, obwohl wir ja auch mit dem Steuerfuss bis jetzt nichts gemacht haben. Seit vielen, vielen Jahren ist der gleich.
Eben, das ist eigentlich nicht so.
Nein, das spricht vor allem eigentlich für die Attraktivität vom Wirtschaftsstandort Zürich.
Aber es
und dem
spricht,
man Sorge geht, das sollte ja so bleiben.
Aber es spricht nicht dafür, dass man auf den Bürger schaut. Wenn so viel mehr Steuereinnahmen kommt, könnte man ja den Steuerfuss senken.
Ja, das ist ein Antrag, den jetzt die Regierung bringt, wo wir wohl auch werden unterstützen. Wenn Sie auf der linken Seite fragen, dann ist es ja gar nicht so, dass man der Meinung ist, wir haben zu viel Geld. Oder?
Aber im Kanton sind ja die Bürgerlichen am Ruder, oder?
Ja, aber wir haben jetzt dreimal hintereinander positiv können abschliessen im Budget. Wir haben aber relativ schlechte Prognosen, was die Finanzplanung anbelangt. Es ist, es gibt zwei, drei Damoklesschwerte, die da über uns schweben. Die Steuerreform,
wieder,
Steuerreform ist das Nächste, oder? Ja, ja. Was sehr entscheidend sein wird für den Kanton Zürich.
Gut, Sie werden ja jetzt als Kandidat von der FDP müssten Sie das gewinnen, weil Sie müssen den freisinnigen Sitz holen. Ja. Durch was profilieren Sie sich da speziell? Also, Sie haben sich aufverdient. Ich habe jetzt mal Ihr CV angeschaut. Also wirklich, Sie haben die ganze Leiter aufgemacht und ja, dann haben Sie das Gefühl, im Alter von 47 hat man dann das Anrecht, wenn man so viel gemacht hat für die Partei, dass man dann auch einen richtigen Job hat, wo man 300'000 Franken im Jahr kann verdienen kann.
Nein, es hat nichts zu tun mit Anrecht, sondern es hat damit zu tun, dass man sich selber ja muss die Frage stellen, glaube ich, das Rüstzeug mitzubringen. Mhm. Und ich denke, langjährige Führungserfahrung und natürlich vor allem eben auch Kenntnis von den politischen Mechanismen.
Aber Führungserfahrung an einem Gericht ist also schon etwas Spezielles.
Moment. Nein, also Führungserfahrung, umgehen mit Leuten, Leute führen, schauen, dass das, was man selber sich vorstellt, auch umgesetzt wird, das können Sie also bestens auch beim Staat sich erwerben. Also das ist nichts, was Sie nur in der Privatwirtschaft überkommen. Sie müssen einfach situationsgerecht können führen. Ich führe natürlich in meinem privaten, respektive beruflichen Umfeld führe ich anders, wenn ich jetzt beispielsweise meine Fraktion führe.
Nämlich?
Ja, in der Fraktion ist es so, dass ich natürlich konfrontiert bin mit Kolleginnen und Kollegen, die gleich legitimiert sind wie ich und notabene alles ein Alpha-Tierli sind. Dort bin ich der Primus inter pares.
Also das Alpha-Tierli von der Alpha-Tierli?
Ja, ich merke einfach, wenn Sie Freisinnige wollen, Befehlsausgaben machen, das funktioniert nicht. Sie müssen viel mehr überzeugen, viel mehr Diskussionen laufen lassen. Und dann stelle ich fest, dass es funktioniert. Wir sind im Kantonsrat zum zweiten Mal hintereinander in einer Legislatur die geschlossenste Fraktion und das bringen Sie nicht einfach so an.
Und das ist dank Ihnen, weil Sie dort eine führende Rolle haben. Schauen wir doch ein bisschen an, was in der Freisinnigen Partei abgeht, jetzt nicht nur im Kanton, sondern im Land. Das ist ja irgendwie wieder jetzt durchgeschüttelt, oder? Jetzt ist plötzlich Umweltschutz etwas Wichtiges. Ich habe Ihren Spider angeschaut, das ist für Sie überhaupt kein Thema. Da sind Sie völlig weg und jetzt kommt Ihre Parteipräsidentin und sagt, wir sind jetzt auch für Umweltschutz. Wie kommt das bei Ihnen an?
Ja, das mit dem Spider müsste ich bereits bestreiten. So völlig weg bin ich nicht.
Absolut.
Nein, Sie müssen natürlich auch schauen, wie die Fragen gestellt sind. Die sind zum Teil sehr apodiktisch.
Die werden alle
ja
gleich gestellt.
Ja, natürlich. Aber es kommt extrem darauf an, ob Sie Fragen stellen, wo Sie Anreizsystem beispielsweise befürwortet oder ob einfach Verbot drin sind oder massiv mehr Geld für den Umweltschutz gefordert werden in einem Ausmaß, wo wir nicht können Ja sagen dazu.
Aber jetzt, also einmal sagen Sie Ja, einmal sagen Sie Nein. Sie gehören jetzt eigentlich zu den Alten schon ein bisschen überalterten FDP, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre oder Ihres Beider anschaue. Und das, was Petra Gössi seit etwa zwei Wochen erzählt, vergleichen.
Nein. Sie müssen sehen, oder was im Moment passiert ist, dass die Partei um Position ringt. Und ich finde das super. Ich muss es Ihnen ehrlich sagen, das ist gut. Wir haben verschiedene Flügel. Wir haben zwei Flügel. Wir haben den einen Flügel, der Meinung ist, es ist eigentlich gut. Wir sind gut unterwegs. Man hat das Energiegesetz von der Frau Leuthard angenommen, haben wir ja befürwortet.
Länger her?
Ja, so lange ist das jetzt also noch nicht her, im 17. oder?
Also gut, aber die Situation hat sich jetzt verändert.
Ja, die Situation
Sie
hat sich verändert.
Sie haben aber das CO2-Gesetz haben Sie aber irgendwie zu Fall gebracht, was auch entscheidend ist.
Ja, wir haben zugestimmt einem CO2-Gesetz.
Ja, aber gleich, Sie haben es verwässert, dass es eben dann durchgeht ist. Das ist ja die Situation gewesen. Und jetzt plötzlich ist alles anders.
Man merkt halt einfach, Frau Gössi merkt, dass wir die Strömungen in der Partei haben. Wir haben die, die wollen, dass wir mehr erkennbar sind in dem Thema. Das sind auch unglaublich viele Freisinnige, die sich selber sehr stark auf dem Thema seit Jahren engagieren, mit Energieregionen, mit Energiestandards, mit Energielabels für Städte, auch privat sehr aktiv sind. Unternehmer, Fraktionskollegen von mir, die ihre Betriebe auf keine fossile Brennstoffe umstellen, mit Millioneninvestitionen. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die anderen, die sagen, CO2 sinkt. Erdölverbrauch sinkt, wir haben eine saubere Luft, wir haben sauberes Wasser, wir sind auf gutem Weg, man hat dem Klimaschutzabkommen
von Paris zugestimmt. Ja, aber setzt man es auch um? Es wird ja nicht umgesetzt. Und zwar nicht nur in der Schweiz nicht umgesetzt. In keinem Land wird es umgesetzt. 2050 Ziel, die da formuliert worden sind, die jetzt auch von der Gletscherinitiative noch klar formuliert sind für ihren Parteikollegen Rudi Nose. Da sind sie offenbar, sie als deklarierter Formel-1-Fan, weit, weit weg.
Finde übrigens auch Formel-E sehr spannend. Beim CO2-Gesetz ist es so, dass an und für sich der Vorgang, finde ich, so außergewöhnlich nicht ist. Es hat einen ersten Rat gegeben, es hat einen zweiten Rat gegeben, der Ständerat, jetzt geht man nochmal über das Gesetz drüber. Und Petra Gössi hat gemerkt, dass in der Basis viel, viel Bewegung ist. Da ist viel Druck,
aber
viel
Engagement. Aber es ist vor allem Druck vor den Wahlen, wo sie ja ihr Ziel erreichen wollen, also jetzt national zweitgrösste Partei zu werden. Ja. Und da sind sie offenbar irgendwie einfach jetzt auch noch auf den Karren aufgumpert oder noch nicht?
Es ist so, oder? Bei Wahlen ist halt immer etwas vom Entscheidenden, die politische Grosswetterlage. Vor 4 Jahren sind wirtschaftliche Themen im Vordergrund gestanden, Frankenstärke, da profitieren wir davon. Jetzt sind Themen im Vordergrund, wo wir nicht davon profitieren.
Und darum müssen wir also dergleichen tun, dass wir eben doch auch noch irgendwie dabei
Nein,
sind?
Nein, ich glaube, Petra Gössi trägt einfach im Umstand Rechnung, dass es extrem vielen Freisinnigen unter den Nägeln brennt. Und wichtig ist, es ist eine Bewegung aus der Basis raus und das ist doch super.
Also gut, aber Herr Herrmann, der Politgeograf, hat gesagt, wenn man das Wahlziel der Gegner übernimmt, dann profitieren die Gegner eben, die Grünen und die Grünliberalen, weil ihnen glaubt man es nicht. Und vielleicht auch beim zweiten grossen Thema, Rahmenabkommen, dort ist ja auch ein Trendwechsel gekommen. Am Anfang hat man so zögerlich gesagt, ja, aber jetzt sagt man ja, Punkt, oder? Ja. Wo stehen Sie dort?
Ja, also das ist ein Thema, wo natürlich Kollegen auf der Bundesebene wesentlich besser kennen wie ich. Ich bin der Meinung,
aber der Kanton muss da auch eine Position einnehmen. Der Stocker hat auch eine
genommen. Ja, ich bin der Meinung, dass es richtig ist, dass man ja sagt zum Rahmenabkommen. Und ich finde es auch überhaupt nicht außergewöhnlich, wenn eine Partei um ihre Positionen ringt.
Ja, das ist doch
ein normaler Prozess.
Ja, aber eine kleine Gradlinigkeit irgendwie. Bei den Grünen hat man das Gefühl, bei den Grünliberalen, bei der SP, die haben eine Linie. Und bei der FDP ist es eine lange Linie.
Also schauen Sie, es ist so, dass wenn man das CO2-Gesetz anschaut, dann es halt einfach so ist, dass CO2-Kompensation im Inland für uns kein Thema war bis anhin, weil man es keine liberale Massnahmen findet. Man war auch der Meinung, dass es viel mehr Wirkung entfaltet im Ausland. Und muss jetzt aber feststellen, dass sehr viele Freisinnige die Auffassung nicht teilen. Und dass man auch feststellt, dass wie die Partei wahrgenommen wird, in der Öffentlichkeit mit dem Nein zum CO2-Gesetz, dass das einfach auch der Umwelt-DNA, die Petra Gössi angesprochen hat, nicht entspricht.
Ja, gut. Also, reden wir über Sie noch privat. Ich glaube, Sport ist nicht einer von Ihren Haupthobbys. Aber wenn ich Sie anschaue, das darf ich sagen, Sie haben ein paar Kilo Übergewicht, oder?
Das ist so,
wie
ja.
Wie viel etwa?
Ich weiss es. Also, ich kann Ihnen mein BMI nicht sagen.
Nicht?
Nein.
Wenn Sie nicht wissen.
Ich kämpfe, ja, vielleicht wollte ich es nicht wissen. Ich kämpfe tatsächlich. Ich kämpfe mein Leben lang kämpfe ich mit Gewicht auf und ab.
Wie viel ist im Moment?
Jetzt muss es wieder ab, weiss ich nicht.
Aber im Wahlkampf müsste ich eigentlich runtergehen.
Nein.
Aber der Wahlkampf ist ja offenbar so schleppend, dass sie wahrscheinlich unglaublich viel Sandwich essen.
Es ist natürlich genauso. Ein Wahlkampf ist höchst ungeeignet. Man hat irgendeine Podiumsdiskussion, isst vorher dort nichts, nachher gibt es irgendein Apéro. Das ist ein relativ schwieriges Umfeld, zum Willen abnehmen. Also,
ja. So. Kommen überhaupt Leute? Nathalie Rickli hat letzte Woche da gesagt, sie sagen, es können übrigens 30 Leute. Sind es bei Ihnen 35?
Ja, es sind tatsächlich zum Teil nicht so wahnsinnig viele Leute. Und zwar auch interessante Konstellationen. Wir haben letztens die 5 Bürgerlichen gehabt, plus den Mario Fehr.
Ist das interessant?
Und das ist, ja, mit dem Mario Fehr wird es in der Regel
Wieso?
Schon interessant.
Wieso? Er ist doch auch relativ nahe bei den Bürgerlichen. Macht damit mehr Stimmen bei den Bürgerlichen als die Bürgerlichen?
das ist sein Problem. Aber, ja, tatsächlich,
nein, das ist sein Glück.
Das ist sein Glück, ja, ja. Da haben Sie recht. Ja. Nein, es ist tatsächlich so, dass es offensichtlich jetzt nicht wahnsinnig interessiert. Ja.
Genau. Eben, dann müssen Sie sich ja irgendwie durch etwas noch besonders profilieren, damit Sie nicht irgendwie auf dem Schlafwagen den freisinnigen Sitz holen. Wer sind denn Ihre Hauptkonkurrenten um den 7. Platz?
Ja, der Hauptkonkurrent ist sicher der grüne Kandidat, auch der grünliberale Kandidat. Und es ist natürlich so, wenn Sie so eine Stimmung haben wie im Moment, oder, wo halt einfach Umwelt- und Klimathemen sehr im Vordergrund stehen und über alles und über das geredet wird, sind ja auch wichtige Themen, stelle ich ja gar nicht in Abrede, dann wird alles andere, wird das auch in den Hintergrund gerückt. Oder? Also, ich muss
also mich Wind passt Ihnen entgegen? Der Wind bläst in ins Gesicht.
Ja, ich habe immer so einen, es gibt einen schönen Spruch, wo am Seneca zugeschrieben wird, es ist kein Wind der richtige, wenn der Kapitän nicht weiß, welches Ufer er ansteuern will. Wir sind das Bötli und genau. Da kommt jetzt der Wind.
Und Sie sind der Kapitän.
Ja, ich bin der Kapitän und ich probiere das Segel jetzt irgendwie in den Wind zu heben. Oder?
Segel in den Wind heben?
Ja, wir müssen ja Fahrt aufnehmen schliesslich.
Oder? Fähnli in den Wind heben?
Nein, Sie müssen mit den äußeren Umständen müssen sie können umgehen. Und es ist jetzt einmal so, dass eine Ein-Thema-Partei wie die Grünen, wo natürlich exakt das Thema, das sie natürlich seit Jahren bewirtschaftet, im Moment so in Mode
ist. Weil es
ein wichtiges Thema ist, natürlich. Dann ist es so, dass die selbstverständlich im Vorteil sind. Das ist keine Frage.
Okay, also, das ist der Thomas Vogel. Sie haben noch am Schluss von dieser Sendung haben sie einen Wunsch zu gut. Was möchten Sie gerne hören?
Ja, ich würde gerne hören Roof Garden von Mel Shiro. Ich bin grosser Jazz-Fan und das ist eine gute Kombination von Pop und Jazz.
Okay, und als nächstes einer von Ihren Hauptkonkurrenten, den Sie vorher schon genannt haben, Martin Neukomm von den Grünen.
Oh, yeah, that's it, baby. Come on, your mama gonna say, if you finally let your partner like this guy. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? On the town, sequence keeping down. Find those stairs, shoot that bomb roof in the air.
Get to poppin'.
Does anyone wanna go waltzing in the garden?
Mein zweiter Gast ist heute Martin Neukomm. Er ist Kandidat für den Regierungsrat der Grünen Partei. Danke, dass Sie gekommen sind. Herr Neukomm, wer sind Sie?
Herzlichen für die Einladung. Schwierige Frage. Beruflich bin ich Ingenieur. Mein Job ist, zum Problem lösen und das versuche ich auch in der Politik zu machen.
Gut. Und sonst als Mensch, wie würde sich beschreiben?
Als Mensch? Ich bin ein Mensch, der sich sehr stark für andere Menschen interessiert. Also auch wie andere Menschen denken. Auch wie kommen die Leute zu anderen Haltungen. Das ist auch in der Politik eigentlich recht spannend. Sonst privat tue ich gerne Mountainbiken und gehe gerne mal ein bisschen in die Berge.
Und Ihr Privatleben? Sind Sie verheiratet? Ledig?
Im Moment bin ich nicht verheiratet,
ja,
nein.
Also im Moment
ich bin
nicht.
Erledig. Ja, wer weiß? Vielleicht kommt das ja irgendwann mal.
Ich meine, das klingt so, wie wenn Sie nicht mehr wären.
Ah, nein. Also.
Gut, Sie sind 32-jährig, oder? Das ist ein bisschen speziell, wenn man Regierungsrat wird. Vielleicht bei den Grünen ist es einfacher. Dort hat es nicht so viel, wo einem vor dem Licht stehen. Da müssen sie sich nicht so irgendwie die Leitern auf, begeben. Und darum schon als 32-Jährige, das ist also die ideale Partei für Sie.
Also die Partei ist nicht ideal für mich, weil ich als 32-Jähriger für den Regierungsrat kandidieren kann.
In keiner anderen Partei könnten Sie das.
Ja, vielleicht nicht. Die Grünen sind vor allem meine Lieblingspartei, weil ich, also die Partei, die ich ausgewählt habe, weil sie meine Interessen, weil sie die gleichen Interessen haben wie ich, weil sie auch finden, wir müssen das Klima schützen, und das ist eigentlich jetzt mein Hauptthema in diesem Wahlkampf.
Aber haben Sie nicht irgendjemanden gefunden, der ein bisschen mehr Erfahrung hat? Sie sind erst in 4 Jahren im Kantonsrat.
Fünf.
Also gut, ja.
Also gut, 5 Jahre.
Gut, also, aber eigentlich noch ein Newcomer.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt noch nie den Eindruck gehabt, dass ich nicht ernst genommen werde auf der politischen Bühne. Und ich meine, ich habe jetzt doch auch schon 13 Jahre im gesamten politischen Erfahrung und einen Haufen Fehler können machen und daraus lernen. Und darum, ich fühle mich jetzt bereit für ein Amt mit sehr grosser Verantwortung.
Aber es ist unglaublich. Sie waren mal Präsident von der Jungen Grünen, ein bisschen Kantonsrat, und dann einen Job für 300'000 Franken als Regierungsrat.
Also wenn das jetzt würde klappen, wir sehen ja, wie es kommt, dann wäre das sicher sehr ein steiler Aufstieg.
Ja, und vor allem auch, es wäre gut gewesen, Sie haben ja mal geschrieben, Sie hätten 140'000 Franken für Ihren Wahlkampf aufgerührt, oder? Habe ich gelesen?
Das habe ich genau. Ich habe mein Wahlkampfbudget veröffentlicht. Ja. Ich habe gesagt, ich will eigentlich Transparenz machen, und ich habe darum quasi aufgeschlüsselt, für was ich das Geld ausgebe und wie ich es ungefähr reinnehme.
Und wie viel ist von Ihnen?
10'000 Franken.
Genau, also das wäre also für Sie ein unglaublicher Return on Investment. Für die 10'000 Franken dann mindestens 4 Jahre lang über 300'000, das ist also weit mehr als 1 Million, das ist ja fabulös.
Ja, aber ich sehe das ja eigentlich nicht als wirtschaftliche Investition. Also ich mache es auch wegen meiner politischen
Klar,
Absicht. Das Geld, ist jetzt, Geld ist jetzt nicht das, was mich am meisten reizt an diesem Job. Ganz
gut,
ehrlich.
Also Sie sind ja Wintertourer.
Richtig.
Und da frage ich mich jetzt haben wir schon Jacqueline Fehr als Wintertourerin, Nathalie Rickli als Wintertourerin, und da sollte noch ein Dritter aus Winterthur kommen. Was ist denn da eigentlich los?
Ist doch super, spricht nichts dagegen. Winterthur ist eine mega schöne Stadt, und dann merken die Stadtsücher auch mal, dass es Winterthur gibt, weil die Stadtsücher kommen ja unglaublich selten zu der Stadt Zürich aus.
Das stimmt heute nicht mehr so, aber ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, dass Stadtsücher Politiker, die sind lieber im Stadtrat. Das ist für sie wichtiger als Regierungsrat werden. Und in Winterthur ist natürlich der Regierungsrat das höchste aller Gefühle.
Ja, ich weiss jetzt nicht. Also ich meine, wir haben ja auch in Winterthur einen Stadtrat in Grünen, den Jürg Altweg. Und er würde jetzt wahrscheinlich sagen, der Stadtrat in Winterthur ist das höchste aller Gefühle. Ich weiss es nicht, müssen die mal fragen.
Eben, aber dass so viele Winterthurer jetzt eben für Regierungsrat kandidieren, das zeigt offenbar, dass dort in der Provinz, der Regierungsrat einfach etwas total Attraktives ist.
Ja, vielleicht, aber Provinz. Also, hey, wir haben jetzt 110'000 Einwohner. Also, wir sind jetzt eine Grossstadt.
Jetzt haben wir ja noch den Thomas Vogel, der kommt von Evretiken, der fast schon Vorort ist von Winterthur. Dann wäre also diese Region. Aber gut, Sie wollen natürlich den Thomas Vogel verhindern.
Ja, so nach der Umfrage sieht es ja schon so, ein bisschen so aus, dass es ein Zweikampf ist zwischen mir und dem Thomas um den 7. Sitz. Aber es könnte ja sein, dass es komplett anders kommt und es gibt ganz eine andere Zusammensetzung.
Aber so sieht es mindestens im Moment aus. Sie sind natürlich jetzt mit Ihrem grünen Thema im Vorsprung. Er hat in diesem Bereich wirklich nichts vorzuweisen. Das ist Ihnen so ein bisschen in die Schoss gefallen, dass das genau jetzt zum heissesten, attraktivsten, spannendsten Thema wird überhaupt.
Ja, auf jeden Fall ist mir das ein bisschen in Schoss gefallen. Ich meine, ich habe mich irgendwann im Sommer entschieden, zum kandidieren. Und ich habe eigentlich, seit ich Politik mache, ist für mich das Klimathema am wichtigsten. Und dass das jetzt natürlich so eine grosse Rolle spielt in den Diskussionen, ist für mich natürlich gut, weil ich bringe einen grossen Hintergrund
im technischen Bereich. Ja, erzählen Sie mal, was Sie da schon gemacht haben und wo Sie tätig sind.
Also ich arbeite in einer Firma, wo wir machen Forschungstools, also wir verkaufen Tools, wo andere dann damit Forschung machen, einerseits an Display, also so ein sogenannten OLED-Display, und andererseits auch an Solarzellen. Das heisst, also ich komme jetzt da sehr aus dem technischen Bereich, ich habe auch solare Energiesysteme studiert. Das heisst, ich kenne mich da im technischen Bereich sehr gut aus, und ich bin auch der Ansicht, dass Solarenergie eine von der Schlüsseltechnologien ist in der Bekämpfung des Klimawandels.
Das glaube ich schon. Ich habe gelesen, Sie arbeiten an einer Dissertation, ist das richtig?
Richtig, ja.
Aber haben Sie dann überhaupt ein Universitätsstudium gemacht?
Ja, zuerst bin ich an der Fachhochschule gewesen, also am Tech, und nachher konnte ich an der Universität in Freiburg studieren.
Freiburg? Im Breisgau?
Im Breisgau. Aber
wieso ist das einfacher, als in der Schweiz an der Uni zu kommen? Weil dort brauchen Sie keine Matur.
dort war es ein bisschen einfacher von der Aufnahme her. Weil ich bin dann dort vorbeigegangen und habe dann gesagt, was ich gemacht habe.
Eben, so, Matur haben Sie nicht gemacht?
Nein, ich habe keine Matur gemacht. Ich habe also Berufsmaturität. Das ist ja nicht das Gleiche.
Aber gleich dann würden Sie Doktor werden ohne Matur. Das wäre aber auch noch fabulös.
Das wäre noch ein interessanter Punkt. Aber das ist eben eigentlich das, was ich an unserem Bildungssystem so gut finde. Oder?
Also,
ich habe
eine Lehre gemacht. Also, unserem oder am Deutschen? Muss man ja, noch sagen.
Genau.
Ändern noch. Aber da haben Sie wirklich grosse Tätigkeiten gemacht in diesem Bereich. Da frage ich Sie jetzt im Thema Umweltschutz, oder? CO2 ist das Hauptproblem, oder?
Im Klimaschutz ist ganz klar CO2, ja.
Gut. Und um die Ziele zu erreichen, die da gestellt sind, wie kann man die erreichen? Die Jugendbewegung, die unterwegs ist, die Schülerbewegung, redet ja von einem Klimanotstand, den sie wollen. In Basel gibt es bereits schon einen. Jetzt wollen sie einen nationalen Klimanotstand. Sind Sie der Meinung?
Es geht. Also, wir haben im Kantonsrat nächste Woche auch einen Klimanotstandsvorstoss, den wir diskutieren werden. Und ich unterstütze den selbstverständlich. Aber man muss sehen, Klimanotstand, das ist primär eine Art symbolischer Akt.
Eben.
Zu sagen, das Thema ist jetzt wichtig, jetzt ruft man einen Notstand aus. Aber das ist ja nicht ein Notstand im eigentlichen Sinn, wo nachher die Regierung kann irgendwelche zusätzliche
Kompetenzen haben. Eben, da frage ich mich, ob das irgendwie nicht Symptomtherapie ist. Bei einem Notstand, wenn ein richtiger Notstand herrscht, dann werden die Massnahmen ergriffen. Und was wird bei einem nationalen Notstand, wenn der kommt, oder im Kanton Zürich, und was wird dann ergriffen? Gar nichts.
Nichts, genau. Und darum sage ich auch, das ist okay, um das symbolisch zu machen.
Aber ist doch falsch. Nein, das ist doch falsch. Gut, wenn man symbolisch macht, dann tut man es doch irgendwie vernötigen. Dann hat man das Gefühl, man hat die Arbeit gemacht, aber passieren tut nichts.
Also wenn das dazu führt, dann ist es kontraproduktiv. Also wir haben schon im Sommer quasi einige Vorstöße eingereicht, wo wir sagen, mit unseren Massnahmen, die wir fordern, also zuerst mal sagt, wir wollen das Ziel definieren, quasi bis wann wollen wir Null erreichen und dann quasi in den einzelnen Bereichen, dass die Regierung einen Masterplan machen mit, wie können wir...
Eben, aber wie können wir denn an die Ziele? Also die Jungen wollen ja bis 2030, dass man CO2-neutral ist, dann Pariser Abkommen und auch die Gletscherinitiative, die dann 2050 kommen. Was sagen Sie da dazu?
Im Grundsatz müssten wir eigentlich global bis 2050 auf Null kommen. Und die Argumentation der Jungen ist jetzt, sie sagen, durch das, dass wir ja eigentlich einen Haufen importieren, zum Beispiel aus China, wird es für uns eigentlich einfacher sein, um schneller auf Null zu kommen. Das heisst, wir müssen profitieren schon bis 2030.
Wir profitieren von was denn? Von Kohlenstrom oder was? Atomstrom?
Ja, man muss sich vorstellen, in den 90er Jahren haben wir noch mehr Industrie gehabt. Und bei uns ist ein Haufen Industrie schon abgewandert auf China. Produkte haben wir aber immer noch. Das heisst, wir importieren wie quasi ein Stück von den chinesischen Emissionen. Das heisst, für die Chinesen, die noch Produkte herstellen für die ganze Welt, wird es viel schwieriger, um auf Null zu kommen. Und darum ist dort die Argumentation, dass wir schneller auf Null sein müssen.
Und wie können wir das erreichen?
Der beste Punkt, wo der Kanton einen Einfluss nehmen kann, das sind Gebäude. Also wir haben von unseren Inlandemissionen sind 40% sind aus dem Gebäudebereich. Und da können wir einen Haufen machen, weil heute kann man Gebäude so bauen, dass die gar keine Energie mehr brauchen, sondern dass die Energie produzieren.
Gut, aber da ist natürlich ein Wandel nur Schritt für Schritt möglich. Wie ist denn im Verkehr?
Also nochmal geschwind. Ich glaube nicht, dass wir es bei den Gebäuden schaffen, bis 2030
eben,
auf Null zu kommen.
Weil
das einfach, unsere Sanierungsrate ist zu langsam. Im Moment haben wir 1% Sanierung. Das heisst,
in 100 Jahren?
In 100 Jahren ist jedes Gebäude einmal saniert. Oder? Also, das langt nicht. Also dort ist 2050
also,
schon.
Also, erneut kommt, jetzt kommt die Gretchenfrage.
Der Verkehr.
Nein, bringen wir das eigentlich nur an, wenn wir wirklich Teil von fossilen Energie mit Atomenergie ersetzen?
Nein, das gar nicht.
Wieso gar nicht?
Ja, ich glaube, die Zeit von der Atomenergie ist abgelaufen.
Aber das ist doch CO2-neutral.
Ja, das stimmt, das ist CO2-neutral, aber es ist einfach zu teuer.
Ja, aber wenn die produzieren, die können ja weiter produzieren. In Amerika, wo jetzt der Anteil von nicht fossiler Energie ansteigt, ist nur wegen, eben nicht allein wegen der erneuerbaren Energie, sondern auch wegen Atomstrom.
Ja, aber dort hat es eben heute gekehrt. Also, das beste Beispiel ist eigentlich Hinkley Point C in England. Das ist ein neues Kraftwerk, das man dort baut. Und das kommt Milliarden Subventionen über. Also es kommt 12 Milliarden an Defizitgarantie über und mehr Einspeisevergütung über eine längere Zeit als Solarenergie.
Aber,
also
heisst,
einfach quasi, dass
aber für CO2 ist es trotzdem gut?
Für den CO2-Ausstoß wäre es natürlich gut, wenn man damit Kohlenstrom ersetzt. Also
eben. Aber das ist etwas, was ideologisch gar nicht geht. Dass in der Schweiz überhaupt das Thema noch mal aufzugreifen, weil wir haben ja da eben die Energiewende gehabt, 2011, und damals hat man nicht viel über CO2 geredet. Und jetzt plötzlich merkt man, dass etwas ganz anderes dringender ist. Müsste man da nicht irgendwie Denkbarrieren abbauen?
Das könnte man schon, wenn es dann wirklich etwas würde nützen. Ich sage, es ist einfach günstiger, wenn man auf erneuerbare Energien setzt, als wenn man jetzt auf Atomstrom setzt.
Aber man
setzt.
Kann nicht so schnell so viel erneuerbare Energie anbringen.
Nein, im Gegenteil. Also wenn man schaut, weltweit, die Wachstumsrate der erneuerbaren Energien ist gigantisch und Atomstrom geht zurück.
Aber also, nein, aber jetzt bei
Atomstrom
uns.
Atomstrom wird jedes Jahr weniger produziert und erneuerbare Energie jedes Jahr mehr. Und ich
weiß ich nicht, ob das stimmt, weil jetzt in Indien und in Russland so wird sehr viel Atom.
Ja, aber es wird eben auch sehr, sehr viel erneuerbare Energie gebaut. Also China hat zum Beispiel dieses Jahr so viele Solarpanels installiert wie die ganze Rest der Welt zusammen. Also
aber nochmal, wir müssen ja unsere Ziele erreichen in der Schweiz. Richtig. Und darum frage ich, ob die noch realistisch sind, wenn man wirklich ganz allein auf Erneuerbare setzt.
Aus meiner Sicht ja. Also das Bundesamt für Energie hat zum Beispiel ausgerechnet, wie viel Energie, was wäre das Potenzial, wenn man auf allen Dächern, die geeignet sind, Solarpanels installiert. Und sie kommen auf 50 Terawattstunden. Und heute ist unser aktueller Verbrauch 60 Terawattstunden.
Ja,
also rein mit dem könnte man jetzt...
Aber dann müssen wir können speichern.
Genau, speichern ist der grosse... Das grosse Problem, die grosse Herausforderung.
Ich denke, und die ist bis jetzt noch nicht gelöst.
Die ökologischen Speicher sind die grosse Herausforderung.
Genau, die sind also A, teuer, B, auch umweltschädlich und so weiter und so fort. Richtig. Reden wir über den Regierungsrat nochmal. Die Grünen ja. Haben schon mal einen gehabt. Auch einen relativ unerfahrenen Mann, wie sie eigentlich. Der Martin Graf, der ist dann nach einer Amtszeit abgewählt worden, weil, was mal heisst worden ist, in dem, weiss Gott, ein bisschen komplizierter Fall Carlos, hat er sehr unglücklich agiert. Und dann hat man gemerkt, der bringt es nicht an. Und jetzt kommen sie. Als eigentlich doch noch, kann man noch sagen, in schweizerischen Dimensionen politisch Greenhorn.
Das kann man so sagen, ja. Ja, ich weiss nicht, was der Martin Graf konkret genau gemacht hat. Es ist nur klar, dass er über den Fall Carlos natürlich, dass es dort irgendwie für ihn extrem unglücklich gelaufen ist.
Ja. Eben, er hat sich unglücklich verhalten. Es ist nicht, dass er unglücklich gelaufen ist. Er hat sich unglücklich verhalten.
Ja, das kann man vielleicht jetzt im Nachhinein so sagen. Das ist ja immer noch schwierig zu sagen, was hätte man wo müssen anders machen.
Wie gut einer ist, merkt man ja erst in der Krise, oder?
Das ist so, ja.
Also, jetzt haben wir da die ganze Bewegung der Schüler. Hat sie dich auch überrascht, dass die so wuchtig eingefahren ist?
Ja, mich hat es überrascht. Also ich finde es zwar irgendwie ist es extrem dringend, ist meine super, dass es jetzt endlich kommt. Ich sage,
die bringen mehr an als ihr x Jahre, bringen die in ein paar Wochen an.
Ja, absolut. Also ich staune ja. Also da ist, wenn wir sonst Demonstrationen gemacht haben, so mit den Umweltverbänden zusammen und so weiter, dann kommen vielleicht 2'000, 3'000, mal 5'000 Leute. Und jetzt machen die einen Schnitt mit dem Finger und es sind... Am 2. Februar waren 60'000 Leute auf der Strasse. Also, ich bin auch gegangen und ich sehe mich in dem Sinne auch als Teil von dieser grossen Umweltbewegung.
Haben Sie das Gefühl, das ist nachhaltig oder wird das jetzt wieder verpuffen? Weil x Mal auf die Strasse gehen, Demo, Streik etc., das nutzt sich auch ein bisschen ab. Das hat man auch in Frankreich gesehen mit den Gilets schon, oder?
Also ich denke, es wird sicher nicht so intensiv bleiben, wie wir es jetzt gerade im Moment diskutieren. Aber ich hoffe schwer, dass es nachhaltig bleibt, weil es braucht einen politischen Druck. Man merkt es jetzt ja mit dem politischen Druck. Plötzlich sind alle grün. Also wenn ich jetzt an den Podiumsdiskussionen bin von den Regierungsratskandidaten, sind alle grün. Also gut, außer der SVP.
Ist das gut für Sie oder schlecht für Sie?
Es ist einerseits gut für mich, weil es ist super, dass wir überhaupt über Klimaschutz diskutieren. Und ich meine, da habe ich einen Haufen Background und kann mich einbringen. Das ist auf jeden Fall gut. Was ein bisschen schwierig ist, ist, dass es natürlich, wenn es darum geht, zum im Parlament Abstimmungen zu gewinnen und Vorstöße durchzubringen, dann ist es dann plötzlich nicht mehr so einfach und dann sind die Parteien nicht mehr ganz so grün. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig.
Also wenn Sie gewählt würden, dann wäre es wahrscheinlich trotzdem noch so, dass die Bürgerlichen eine Mehrheit hätten im Regierungsrat. 4-3, sie wären dort in der Minderheit. Wie viel könnten Sie dann ausrichten?
Ich glaube schon, dass ich einiges könnte machen, weil ich meine, es sind ja grundsätzlich vernünftige Leute. Man kann mit ihnen reden. Und was man so ein bisschen hört aus der Regierung, ist, dass die Fronten auch nicht immer ganz so klar der Parteilinie verlaufen, wie man jetzt das würde erwarten.
Wie ist eigentlich der Wahlkampf für Sie? Nathalie Rickli hat mir gesagt, an Ihre Anlässe kommen etwa 30 Leute. Wie viele kommen an Ihre Anlässe?
Ja, so ein 30 Leute ist auch so das, was man erwarten. Ja, es ist natürlich nicht mehr, ich weiß nicht, ob das früher anders war.
Nicht viel aber anders. Aber Regierungsrat
ist es schon ein so, wenn man politische Veranstaltungen macht, irgendwelche Podiumsgespräche oder so, da kommen nicht so wahnsinnig.
Aber was ist denn so ein Podiumsgespräch, wo wie viel? Zum Teil 6 oder 8 Leute auf dem Podium sind. Wie ist das für Sie?
Das ist immer ein bisschen schwierig, weil, ich kann gar nicht so viel sagen. Also, wir sind im Teletop, sind wir 13 Leute auf einem Podium.
Das ist richtig Kommunikation. Das ist sicher gut für die Stimmbürger, der Wahlbürger. Die wählen einfach nach 5 Minuten schon ab.
Ja, das weiss ich nicht. Ich hoffe es jetzt mal nicht. Aber es ist tatsächlich, man hockt dann ein bisschen dort und man kann dann so 2-3 Mal kann man ein bisschen
sagen. Genau, dann muss man irgendetwas Gescheites losbringen, wenn man mal die Chance hat. Aber irgendein Gespräch entsteht nicht.
Nein, das Gespräch wird ganz, ganz schwierig. Also, was ich am besten finde, sind so die Formate, wo man gerade das Zweite ist. Weil dann kann man wirklich ein bisschen aufeinander eingehen und kurz bei einem Thema bleiben. Und sonst ist es so, dass dann bringt der Dritte bringt schon wieder das nächste Thema und man springt irgendwie umeinander. Und dann kann man gar nicht mal bei einem Punkt bleiben und etwas fertig diskutieren.
Genau, wir sind jetzt Zweite. Das ist sehr interessant. Der Name ist Martin Neukomm. Er ist 32-jährig und er ist von der Grünen Partei und will Regierungsrat werden. Sie haben natürlich auch noch einen Wunsch, freien Musikwunsch. Was haben Sie?
Ah, ich habe «Lowdown and Bad» vom Cabmo.
Und warum?
Ja, das gefällt mir einfach.
Einfach gefällt mir. Also, anschliessend gerade der Mario Fehr.
1, 2, 1, 2, 3.
Also der Mario Fehr, bei ihm fragt man nicht, ob er gewählt wird, sondern bei dir gibt es nur eine Frage und das ist für dich auch die wichtigste. Bist denn du am Schluss auch Number One? Wie stehen die Chancen laut Wahlumfrage absolut intakt, oder?
Die wichtigste Frage ist, komme ich wieder das Vertrauen der Zürcherinnen und Zürcher über? Und wenn es ein deutliches Vertrauen gibt, dann freue ich mich sehr, weil ich mache gute Politik, eine sichere soziale, sportliche Politik für den Kanton Zürich.
Gut, aber das ist jetzt natürlich ein Understatement, das eigentlich zu dir überhaupt nicht passt. Ist eigentlich der Konflikt mit der EU so beigelegt?
Ich weiss persönlich eigentlich nichts von einem Konflikt.
Ich hätte dich nachladen.
Ja, ich habe nie einen Konflikt Gut. mit der EU gehabt. Ich habe keine Zeit zum Konflikt mit irgendwelchen Gruppierungen haben. Ich mache einfach meinen Job.
Gut, aber du hast einen kleinen Konflikt mit deiner Kollegin, der Jacqueline Fehr. Sie sind zwar auf dem gleichen Plakat, aber haben nicht wollen nebeneinander anstehen.
Wir arbeiten ganz ausgezeichnet zusammen. Wir haben vor 2 Wochen zusammen Massnahmen vorgestellt im Kampf Gewalt gegen Frauen. Da wollen wir noch mehr machen. Und nächste Woche werden wir zusammen an einer Medienkonferenz den Schwerpunkt von der Strafverfolgung von Polizei und Justiz von den nächsten Jahren vorstellen. Das schaffen wir sehr gut.
Aber persönlich haben das auch nicht auf der gleichen Weg. Das kann man ja sagen. Man hat ja nicht alle gleich gern, ist ja logisch.
Ich habe nicht alle im Leben gleich gern. Ich gehe auch regelmässig mit niemandem vom Regierungsrat in die Ferien, aber immer mit allen geht zum Mittagessen.
Also, reden wir doch über das Ereignis von der letzten Woche. Chantal Galladay, die jetzt nicht mehr in dieser Partei ist. Hast du dir das eigentlich auch mal überlegt, zu den Grünen-Liberalen zu gehen, wo du in Konflikt gehst mit der SP?
Also, Chantal Galladay hat einen Weg gewählt, einen Weg für sich gewählt. Ich habe meinen eigenen Weg gewählt. Und die Bilanz von dieser Woche ist bei der Chantal Galladay, ich habe Freundin bei der SP verloren und ich habe eine neue Freundin bei der GLP
gewonnen. Also tu jetzt nicht so wie ein Politiker. Red doch mal ein bisschen ehrlich.
Ich bin ein Politiker. Ich rede wie ein Politiker. Ich denke wie ein Politiker. Ich fühle wie ein Politiker. Und ich werde ja auch befragt als Politiker.
Gut, aber ich möchte dich jetzt als ehrlicher Mensch hören. Oder?
Ja, ich bin ja ehrlich.
Nein, das ist ja nicht richtig. Oder? Das ist doch ein Konflikt, der sich jetzt auftut in der SP. Der sich irgendwie schon angedeutet hat, nach dem harten Gewerkschaftenkurs in Sachen Rahmenabkommen, wo sich verschiedene distanziert haben, jetzt ist das irgendwie geknallt mit dieser Chantal Galladay. Und das ist, glaube ich, der Anfang von etwas, wo die Partei könnte erfassen, oder?
Lieber Roger, ich mache 33 Jahre in Ämter Politik. Ich mache meinen 21. Wahlkampf. Ich habe gelernt, mich durchzusetzen, für meine Position anzustehen, zu kämpfen. Und am Schluss vom Tag vermag ich mich an keine politische Auseinandersetzung in den letzten 8 Jahren erinnere, wo ich mich nicht durchgesetzt habe. Und ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, dass die SP auch in der Europafrage zu einer vernünftigen Position
kommt. Aber was ist eine vernünftige Position?
Ja, wir müssen irgendwie mit dem Europa weiter kutschieren. Das ist unser wichtigster Handelspartner. Selbstverständlich müssen wir am Schluss mit Europa einen Deal machen. Ob das jetzt der Deal ist, der vorliegt.
Gibt es denn noch einen anderen?
Ich glaube, dass wir im Gefolge von der Brexit-Diskussion, und die wird noch ein bisschen länger gehen, weil das wird noch nicht fertig sein, Ende März mit England eine Chance haben, verschiedene Punkte noch zu konkretisieren. Das ist Aufgabe vom Bundesrat. Der Regierungsrat hat den Bundesrat aufgefordert, du das, das und das nochmal anschauen. Am Schluss des Tages wird es einen Deal geben, da bin ich sicher.
Also, alle, die das kennen und auch wissen, wie die EU sich verhalten, nehmen an oder sind überzeugt, dass das der einzige Deal ist. Aber der Chef von deiner Partei, wo du ja nominell immer noch angehörst, von Löwra über Rechstein, über Pardini, über Nordmann, die haben gesagt, rote Linie, wir diskutieren gut, nicht einmal über den Lohnschutz.
Der Pardini ist nicht mein Chef, weiss Gott nicht, der Pardini vertritt eine ganz andere Haltung.
Ja, aber Rechsteiner und
Europapolitik, Gewerkschaftskurs, der Rechsteiner ist auch nicht mein Chef. Mein einziger Chef ist der Löwra, schweizweit.
Und der Löwra, ist voll der Löwra, auf dieser Linie.
Der Löwra ist ein Schachspieler. Ich glaube, der Löwra weiss, dass wenn wir keinen Deal anbringen, dass es der SP würde schaden.
Aber wenn jetzt der Pardini in einer Arena neben dem Blocher steht, weil im Effekt ist ja natürlich das, wenn da zwei von den grossen Volksparteien Nein sagen, dann geht es runter. Wie kommt das bei dir an?
Es ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich schaue die Arena grundsätzlich nicht. Ich schaue im Fernsehen Krimi und Fußball. Politik mache ich den ganzen Tag, das muss ich sagen.
Und Schawinski schaust du nicht, ausser wenn du selber dabei bist?
Der Schawinski schaue ich jetzt gerade an, das ist eigentlich das Beste, ganz nah, ganz authentisch, ganz ehrlich. Das gefällt mir.
Okay, also reden wir doch mal über das, was sonst noch passiert ist im Verlauf dieser Woche. Da ist irgendwie ein Rapper des Landes verwiesen worden. Dann ist er zurückgekommen, hat irgendwie Ferienaufenthalt in der Schweiz gegangen, ist irgendwie gesponsert worden von einem SVP-Nationalrat, lustigerweise, von Herrn Reimann. Und was macht er in seinen Ferien? Überfällt die Bank.
Ja, unerträglich.
Und was sagt der Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich?
Die Sicherheitsdirektion hat gesagt, der Rapper Besko muss des Landes verwiesen werden. Der SVP-Nationalrat Reimann hat sich für seinen Verbleib eingesetzt, ich habe mich durchgesetzt, er ist gegangen und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Das Staatssekretariat für Migration hat dem eine Art einen Urlaub gegeben, er konnte in die Schweiz zurückkehren und tatsächlich hat er einen Postüberfall. Und meine Polizisten haben ihn jetzt wieder verhaftet und wenn er die neue Strafe abgesessen hat, dann muss man ihn zum Land ausrühren und dann soll er nie mehr.
Aber wie ist denn das möglich? Ferien in der Schweiz für jemanden, der landesweise hat? Das ist ein Gegensatz.
Ja, das ist ein totaler Gegensatz.
Auf welcher gerichtlichen oder gesetzlichen Basis macht man das?
Ja, das gibt eine gesetzliche Grundlage, wo das Staatssekretariat für Migration in Einzelfällen, es mag ja Einzelfälle geben, aber sicher nicht bei so einem gefährlichen Straftäter, so Bewilligungen gibt, dass man seine Freunde, seine Verwandten kann einen Gerichtstermin wahrnehmen. In dem Fall ist die Ausnahmebewilligung total, total daneben gewesen.
Meinst du, es wird weitere Sättige geben? Oder wird es das gestrichen? Also
da hoffe ich schon auf Bundesrätin Karin Keller.
Du hoffst auf sie?
Die muss jetzt da Remedur schaffen. Die muss genauer hinschauen. Die kann so Urlaub nicht mehr zulassen, selbstverständlich. Ja.
Die knallharte Karin Keller-Sutter, wie sie geheißen hat, als sie noch Regierungsrätin in St. Gallen war, ist von dir kritisiert worden, weil sie zu weich sei, im Fall des äthiopischen Prediger von der Moschee in Winterthur, wo du gesagt hat, sie muss ein bisschen Fürschi machen, sonst wird er irgendwie aus der Untersuchungshaft freigelassen. Sie muss schauen, dass der zurückgeschafft wird.
Also die Sicherheit von der Zürcherinnen und Zürcher geht immer vor. Ich bin Sicherheitsdirektor und der Prediger von der Ar-Nur-Moschee hat gesagt, man soll seine Glaubensgenossen töten, andere Muslime. Der hat Kopfab-Video auf dem Handy gehabt, der ist mit 10 Jahren Landesverweis bedacht worden. Und wir haben seit dem April letzten Jahres in der Ausschaffungshaft in Kloten. Und wir können ihn nicht ausschaffen, wenn die Äthiopier ihn nicht nehmen. Wir haben jetzt ein Abkommen mit Äthiopien und selbstverständlich muss Bundesrätin, der Außenminister, Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Sem, alles in Bewegung setzen, dass wir ihn ausrühren können, weil wir ihn sonst irgendwann wieder freilassen müssen. Und er ist gefährlich.
Ja, kann man ihn nicht anklagen? Kann man nicht anklagen und verurteilen?
Er ist verurteilt. Er ist zu 18 Monaten bedingt verurteilt. 10 Jahre Landesverweis.
Ist das ein gutes Urteil mit 18 Monaten bedingt?
Oh, ich muss nicht Gericht kritisieren. Der gute Teil am Urteil ist, er hat 10 Jahre Landesverweis und jetzt muss man ihn ausser Landes schaffen. Es ist unerträglich, dass so ein gefährlicher Islamist, ein Dschihadist, dass so einer in der Schweiz bleiben kann. Und ich habe nur eine Adresse für das. Ich habe nur den Bund und das Staatssekretariat für Migration ist jetzt wirklich gefordert und die Bundesrat auch. Und ich hoffe sehr, dass es der Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird gelingen. Und wenn es ihr gelingt, dann werde ich sie gerne überschwänglich loben.
Gut, also jetzt muss man aber sagen, das war ja bisher das Amt von der Frau Sommaruga. Das sind also ihre Leute dort.
Ja,
und man weiss, dass die Administration natürlich stärker ist als die Bundesrätin. Ist Karin Keller-Sutter noch nicht richtig angekommen?
Also ich habe das Gleiche gemacht im letzten November. Ich habe am letzten November an der gleichen Veranstaltung, wir machen periodisch, über das Asylwesen orientieren, gesagt, wir haben Vollzugsprobleme mit Algerien, mit Marokko und ausdrücklich auch mit Äthiopien. Wir haben hinter den Kulissen immer und immer wieder angeschoben. Ich bin wirklich ein hartnäckiger Telefonierer, ich habe wirklich alles probiert.
Wem hast du angeläutet? Nach Marokko hast du angeläutet? Da ist Mario Fehr Zürich.
Den Leuten, die das beim Staatssekretariat für Migration machen,
und was hast du angeläutet. Machen sie es gut oder nicht?
Ich habe das Gefühl, sie haben jetzt gemerkt, dass sie es hinkriegen bis Anfang April, wie es so schrebelt.
Also, man hat das Gefühl, vor der Wahl tust du dein Image als Hardliner noch ein bisschen profilierter zeigen, um auf die Art und Weise zu noch mehr bürgerlichen Stimmen zu kommen.
Das erstaunt mich jetzt doch sehr, weil an der Medienkonferenz, wir haben ja über 100 Härtefälle regularisiert, abgewiesene Asylsuchende, die lange da sind, hat jemand gesagt, ich sei viel weicher geworden. Ich glaube, ich bin einfach fair, ich bin konsequent, ich ziehe meine Linie durch, egal wenn es
aber betrifft. Dass das gerade jetzt kommt, so vor dem Wahlkampf, also, oder im Wahlkampf, was ist denn deine Haltung zu diesen IS-Rückkehrern? Das ist ja ein Thema, das noch bevorsteht. Wie soll man mit denen umgehen? Offenbar, die gesetzliche Regelung ist so, dass jemand, der da war, wenn er noch jugendlich ist und so, gibt kaum echte Strafen. Findest du das okay?
Also ich würde unterscheiden zwischen Jugendlichen, wo es noch ein Veränderungspotenzial gibt, und Erwachsenen. Dort, wo es Doppelbürgerschaften gibt, würde ich sie versuchen auszubürgern. Ich glaube, wer in bewaffneten Kampf geht für einen Dschihadisten, ich glaube, der hat eigentlich mit der Schweiz nichts mehr gemeint.
Und die nicht Doppelbürger sind, was macht man mit denen? Nimmt man die zurück? Ja, oder was kann man denen dann vorwerfen? Weil die Beweislage ist ja meistens sehr verworren. Was hat denn der in Syrien oder in Irak gemacht? Ausser es gibt gerade noch Videos, wo man sieht, wie er jemanden enthauptet. Also das gibt es ja den seltensten Fall.
Das Beste wäre zweifellos ein internationaler Gerichtshof. Man muss aber auch sagen, dass die Schweiz von dem Problem nicht so riesig wird betroffen sein, weil wir nicht so viele Leute hatten. Ein grosser
Wie viel denn?
Ja, das wären keine 100 gewesen.
Aber das ist aber viel.
Ein grösserer Teil von denen ist tot, ist gestorben, die kommen gar nie mehr.
Und andere fahren mit dem Ferrari in Winterthur rum, habe ich gelesen.
Ja, also was wir machen, was ich einfach sagen kann, von der Kantonspolizeiseite her, wenn wir wissen, dass Islamisten da sind, Dschihadisten, wir sind nahe dran, bei denen, wenn sie etwas Strafbares machen, dann werden sie gefangen, dann werden sie verurteilt und sonst schauen wir sehr, sehr genau hin.
Ja, werden die überwacht? Ich meine, wenn sie etwas gemacht haben, dann ist es zu spät.
Sie werden beobachtet, wir sind näher dran bei denen. Und ich will doch in allem Respekt sagen, die Schweizer Polizei macht einen guten Job. Wir haben keinen einzigen kein einziges Attentat in der Schweiz gehabt. Und es hat tatsächlich Leute da, die morgen bereit wären.
So aber haben dann Leute gesehen, die Vorbereitungen machen, die haben können irgendwie entdecken und das verhindern?
Ja.
Und was haben Sie dann mit diesen Leuten gemacht?
Wir haben dort, wo die Vorbereitungshandlungen so waren, dass es strafbare Taten waren, wir haben sie der Strafverfolgungsbehörde übermittelt und dort laufen jetzt Strafverfahren. Und dort, wo das noch nicht so weit ist, bleiben wir einfach dran.
Aber glaubst du, dass die gesetzlichen Grundlagen müssen noch verändert werden? Weil man hat ja das nicht voraussehen, dass da Leute irgendwie in ein Terrorregime gehen, dort vielleicht ein Jahr, vielleicht auch 3 Jahre sind, und dann kommen sie wieder zurück. Das ist ja irgendwie ein neues Phänomen.
Ja, tatsächlich. Das ist ganz ein schwieriger Umgang. Was ich für den Kanton Zürich kann sagen, wir haben ein sehr progressives Polizeigesetz, wo bevor überhaupt jemand Straftaten macht, Beobachtungen, Überwachungshandlungen zulässt. Das haben wir Gott sei Dank im Kantonsrat können durchbringen. Und von dort her haben wir die Szene unter Kontrolle. Wir sind ganz nah dran. Es ist ein unglaublicher Mitteleinsatz, den wir hier machen. Und wir profitieren davon, dass die Leute im Kanton Zürich Vertrauen in die Polizei haben, dass sie uns erzählen, Beobachtungen erzählen. Darum haben wir auch gewusst, was ich da nur Moschee vor sich geht. In
also, da sind auch Journalisten dran gewesen, die dort Informationen gesammelt haben und neu wahrscheinlich weitergeleitet haben. Das grosse Thema ist jetzt natürlich der Klimawandel oder die Klimakrise. Man redet jetzt davon, dass man den Klimanotstand sollte ausrufen sollte, wie das in Basel-Stadt schon passiert ist, auf nationaler Ebene. Bist du der Meinung, man sollte das machen?
Ja, der Notstand dunkt mich jetzt von 0 auf 100 ein bisschen zu viel. Was ich glaube, was wir machen müssen, sind zusätzliche Massnahmen. Im Kanton Zürich glaube ich, dass wir ein gutes Raumplanungsgesetz haben. Wir haben sehr viel in öffentlichen Verkehr investiert. Wir konnten verhindern, dass gespart worden ist im öffentlichen Verkehr, was die bürgerliche Mehrheit im Kantonsrat hat wollen. Ich glaube, wir müssen noch mehr investieren in Veloverkehr. Wir müssen noch mehr investieren in die Gebäudesanierung. Und es braucht CO2-Abgabe auf Bundesebene und ich bin sicher und sehr zuversichtlich.
Wo denn CO2-Abgabe?
Beim Fliegen.
Wie viel denn? Also ich meine, wenn man 20 Stutz draufschlägt, dann wird wahrscheinlich nichts passieren.
Es wird so müssen sein, dass man, wenn man sich überlegt, ob man eine Distanz in Europa, wo man mit dem Zug 4-5 Stunden kann brauchen, dass das nicht ein riesiger Preisunterschied sein darf, was es heute ist. Das Fliegen ist einfach
also wie viel müsste denn der CO2-Zuschlag sein?
Ich weiß nicht, vielleicht 100 Franken. Es kommt wahrscheinlich auf die Distanz an. Vielleicht 150 Franken, vielleicht 200 Franken. Es kommt sicher auf die Distanz an.
Aber dann ist das auch eine Art, fast ein bisschen psychologische Wirkung, die das soll haben. Weil das wird das Klima
Nein,
nicht retten.
Das glaube ich nicht. Wenn ich mir überlege, zum Beispiel, wenn ich auf Paris gehe, den Zugpreis anschaue, gleichzeitig den Flugpreis anschaue und der Flug viel, viel billiger ist, dann habe ich natürlich Verständnis für jemanden, der nicht so viel verdient, dass er dann am Schluss vom Tag halt den Flüger nimmt und das sollte kein Entscheidungskriterium
sein. Genau, es gibt einen nationalen Klimanotstand. Was würdet ihr dann machen im Kanton Zürich?
Also einen Notstand kann man dann machen, wenn man vorbereitet ist. Kein Mensch ist vorbereitet auf den Notstand.
Trump hat es gemacht, ohne vorbereitet
eben, zu sein. Ich glaube, so die Notstandsforderungen dünken mich eher schwierig. Aber ich habe ein grosses Verständnis für die jungen Leute, die das fordern, die fordern, dass Politik mehr macht. Und das bewirkt ja auch etwas.
Welche Partei wird profitieren jetzt von dieser neuen Welle?
Ja, es wird sicher nicht die FDP profitieren, die einen unglaublichen Schlingerkurs in dieser Frage jetzt fährt. Ich glaube, es profitieren am ehesten die politischen Parteien, die glaubwürdig sind auf diesem Thema.
Gut, also soweit der Mario Fehr. Du hast jetzt zum Schluss noch einen Wunsch gegeben. Es ist etwas ganz Originelles. Du bist das 5. Mal in der Sendung und zum 5. Mal der gleiche Titel. Und es heisst Hemmingen. Da frage ich mich, kennst du nicht 2 Titel, sondern nur einen? Oder ist da wirklich, willst du uns etwas da mitteilen?
Ich glaube, ich bin gefragt worden, meinen Lieblingstitel mitzubringen. Und ich bin so oft beim Roger Schawinski und höre so oft die gleichen Fragen, dass ich einfach auch den gleichen Titel wieder mitgenommen habe. Das ist mein Lieblingslied. Ich finde Stefan Eicher ganz, ganz, ganz einen grossartigen Künstler. Ich gehe immer wieder auch an seine Konzert und die Moni Matter Vertonung Hemmingen finde ich etwas vom Besten.
Und wir haben uns im Sommer sogar an so einem Konzert auf so wie also heute der Doppelpunkt. Aber ich habe dort eine ganz andere Frage gestellt, aber du immer den gleichen Titel, einfach um das festzuhalten. Jawohl, und jetzt geht es weiter im Programm.
Ich habe dir noch ein Geschenk mitgebracht, ein Sackmesser von der Sicherheitsdirektion, damit du nie vergisst, wir haben die tiefste Kriminalitätsrate im Kanton Zürich seit 40 Jahren.
Bestechungsversuch.
Das sollte ich daran erinnern.
Ich habe aber auch ein Geschenk mitgebracht. Hat mich über mein neuestes oder das letzte Buch über Verschwörungen, das wäre noch gut, wenn du dich da ein bisschen irgendwie fortbilden würdest.
Danke vielmals. Jetzt habe ich etwas zum Lesen während dem Wahlkampf, wenn es langweilig ist.
Gut, also, mein andere Buch über Narzissmus, das gebe ich dir nicht, obwohl du eigentlich dort ja hättest vielleicht auch können dabei sein können.
Wobei, dort habe ich gehört, dass es nur Bilder von dir drin.
Nein, nicht ein einziger. Okay, das war Doppelpunkt. Wieder nächste Woche, Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Wegen nie ein Lied von singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe nun kein Preis, nicht für das Nein, weil sie haben mich ja, ey. Sie wären vielleicht gern im Grund noch recht und denken, das sei ihr ein grosser Pech. Und es lastet auf ihnen wie ein schwerer Stein, dass sie haben. Schlägt ihn still. Doch dünkt sie manchmal schon, es sei nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, auch wenn man es gar nicht will, dass wir Hemmige haben.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.